Ich freue mich, dass wir an diesem Nachmittag so zahlreich wieder zusammengekommen sind, um wieder über ein paar Fragen nachzudenken. Es war in einer Kirche, da gab es neben den Gottesdienstbesuchern noch einen ganz besonderen Gast. Und dieser besondere Gast war eine Katze. Genau genommen, es war die Katze des Pfarrers. Und was es mit dieser Katze auf sich hat, das möchte ich jetzt in Form eines Gedichtes uns hier einmal vortragen. Der Pfarrer hielt die schönste Predigt und dennoch schliefen manche ein. Da schlich auf einmal in die Kirche des Pfarrers Katze sacht herein. Ganz leise ging sie durch die Kirche und setzte sich dann vorne hin und sah hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte andachtsvoll auf ihn. Da schauten alle auf die Katze. Schnell weckte man die Schläfer auf, damit sie sehen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer blickt hinauf. Ihr wundert euch, so sprach der Pfarrer, dass meine Katze kommt hierher und dass sie aufpasst auf die Predigt, das wundert euch vielleicht noch mehr. Sie kommt hierher, ich will's euch sagen, und sucht sich vorne einen Platz, weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer hier hält die Predigt für die Katz. Ich hoffe, dass es mir jetzt nicht auch so ergeht. Das Thema des heutigen Nachmittags habe ich einmal genannt: Nur die Klugen kommen in das Himmelreich. Und ich möchte dem einen Text zugrunde legen. Und dieser Text, der steht im Lukas-Evangelium in den Versen 1 bis 12. Jesus sprach aber zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Der ward vor ihm beschuldigt, er vergeude ihm seine Güter. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Tu Rechnung von deinem Haushalten, denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein. Der Haushalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt das Amt von mir. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß wohl, was ich tun will, dass sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich nun von dem Amt gesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Tonnen Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief, setze dich und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Scheffel Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Brief und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klüglich gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch auch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf das, wenn es damit zu Ende ist, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten Unrecht ist, der ist auch im Großen Unrecht. So ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer will euch das wahre Gut anvertrauen? Und so ihr mit dem Fremden nicht treu seid, wer wird euch geben, was unser ist? Soweit dieser Text. Ich habe einmal versucht, eine Überschrift für diesen Text zu finden, und zwar nicht für eine Bibelschule, sondern für eine Bildzeitung. Was würde wohl in der Bildzeitung stehen, wenn wir diesen Text dort in der Bildzeitung vorfinden? Ich kann mir vorstellen, man würde schreiben: Leitender Angestellter prellt seinen Arbeitgeber. Oder: Urkundenfälscher mit durchdachtem Plan. Oder vielleicht auch: Schuldner und Prokurist machen gemeinsame Sache. Vielleicht auch: Geschäftsführer kürzt eigenmächtig den Sollbetrag. Oder: Gaunerei bei Pachtverträgen. Oder Jesus rühmt einen Fälscher. Das wären so verschiedene Überschriften, die aber auch eine ganz bestimmte Thematik anschlagen. Wir können uns auch völlig anders entscheiden und die Überschriften so wählen. Das ist eine Frage des Journalisten, wofür er sich entscheidet. Er könnte auch schreiben, der kluge Verwalter oder ein Pfiffikus von Format oder der kluge Mann sorgt vor. Oder vielleicht auch, Jesus blickt tiefer. Wie entscheiden wir uns? Wie machen wir das? Dieses Gleichnis hat ein paar faustdicke Probleme in sich. Und wenn man mal so ein paar Kommentare liest zur Bibel, dann merken wir, dass die Ausleger alle auf diese Probleme gestoßen sind. In der Wuppertaler Studienbibel las ich folgenden Kommentar: Das Gleichnis vom ungerechten Haushalter ist zu allen Zeiten für die Ausleger eine der schwierigsten Stellen des Evangeliums gewesen. Die Feinde des Evangeliums haben sogar dieses Gleichnis als Angriffswaffe benutzt, um darzustellen, wie unmoralisch Jesus hier seine Zuhörer belehrt. Jemand anders hat gesagt, dies sei das grauenvollste aller Gleichnisse überhaupt. Kritische Ausleger haben dem Herrn Jesus vorgeworfen, er verwende den jesuitischen Grundsatz, der Zweck heiligt die Mittel. Das Gleichnis enthält in der Tat einige Probleme. Nämlich, erste Problem, der Haushalter lässt die Schuldscheine ändern auf einen kleineren Betrag. Er schädigt damit ganz eindeutig seinen Chef. Und dennoch steht hier, wir wissen noch nicht, ob das Jesus ist, lobt er dieses Verhalten. Wie passt das mit der Gerechtigkeit Jesu zusammen? Das ist ein dickes Problem. Oder ein anderes Problem. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klüglich gehandelt hat. Hier steht im Text leider nicht, wer dieser Herr ist. Hier steht nicht, dass es der Herr Jesus war, der das sagt. Aber es steht auch nicht, dass es der reiche Mann ist. Das wird hier offen gelassen. Ein Problem. In der Übersetzung von Albrecht ist die Idee, die der Bibelübersetzer hatte, bereits in den Text hineingeschrieben. Und dann heißt es, und der Herr lobte seinen betrüglichen Verwalter, dass er klug gehandelt hatte. Das steht aber nicht in der Bibel. Das ist hineingeschrieben worden. Das darf man nicht tun. Bruns übersetzt so, der Herr lobte den Verwalter trotz seines Betruges. Ist auch falsch übersetzt. Das steht nicht im Grundtext. Hat seine Probleme also, wie wir hier sehen, auch bei manchen Übersetzungen. Wie kommen wir jetzt an den Text heran? Wir müssen die Lösung finden. Ist auch ganz klar. Gott gibt uns da nicht einen Text, den wir nicht verstehen. Glaube ich nicht. Mit welcher Auslegungsmethode gehen wir ran? Ich würde erst mal sagen, vielleicht nehmen wir, weil ich Ostpreuße bin, die ostpreußische Methode. Ich weiß nicht, ob die ostpreußische Methode hier in der Bibelschule bekannt ist. Da war ein Religionslehrer auf einem Dorf in Ostpreußen und er hat nun den Kindern auch die Bergpredigt erklärt. Und dann erzählt er das alles, was in der Bergpredigt steht. Und der Junge erzählt das zu Hause seinem Vater, so ein richtiger gestandener ostpreußischer Bauer. Und nun eines Tages trifft der Vater nun von dem Jungen den Lehrer da auf dem Feld. Und da sagt er, sag mal, stimmt das, dass du unseren Kindern lehrst in der Schule, nicht wahr? Wenn dir jemand einen auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Na ja, sagt er, steht in der Bergpredigt, klar, das lehre ich. Dann sagt er, das werde ich gleich mal ausprobieren. Und dann schält er ihm so richtig einen über. Und dann sagt er, so steht ja geschrieben, nicht? Das muss man ja machen. Nicht? Und darauf reagiert dann der Lehrer und sagt, ja, ist richtig, aber es steht auch geschrieben, mit welcherlei Maß ihr messet, soll auch euch gemessen werden. Und nun fängt er auch an. Und rechts und links, nicht wahr, eine dolle Schlägerei da auf dem Feld. In dem Augenblick kommt der Gutsherr vorbeigefahren mit seinem Knecht und er sagt, Johann, guck doch mal da, die beiden, die schlagen sich ja da so durcheinander, du musst da mal gucken, was da los ist. Der steigt schnell von seinem Wagen und guckt sich das dort an, das ganze Malheur, warum die sich da so in der Wolle haben. Und dann kommt er ganz gemächlichen Schrittes wieder zurück zu seinem Gutsherr und sagt, da ist weiter nichts los, die legen sich nur gegenseitig die Bibel aus. Diese Methode hat was zu tun mit dem Wort Handeln. Ich möchte es aber dabei belassen. Vielleicht müssen wir doch eine ganz andere Methode haben, um an diesen Text heranzugehen. Und ich habe herausgefunden, die einzige Methode, wie wir an diesen Text herangehen, ist der Herr Jesus selbst. Alles andere wird uns hier nicht weiterhelfen. Er selbst ist der Schlüssel zu diesem Text. Warum? In Matthäus 13, Vers 10 bis 12, da sagt der Jesus etwas ganz Grundlegendes über die Gleichnisse. Er sagt dort, da steht, und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach, euch ist es gegeben, dass ihr die Gleichnisse, die Geschehnisse des Himmelreiches versteht. Diesen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Das ist eine ganz merkwürdige Sache, die hier steht. Wer hat, der kriegt noch mehr dazu. Wer nicht hat, von dem wird genommen. Das haben wir heute Morgen schon gehört, auch in der Predigt, die wir gehört haben von dem Verwalter dort, von denen, denen jeweils ein Pfund gegeben war. Und wie diese Knechte gehandelt hatten. Das war das Ergebnis dort auch. Wir sehen, das passt also alles gut zusammen. Aber hier in dieser Aussage in Matthäus 13, da erfahren wir von Jesus etwas ganz Grundlegendes über alle Gleichnisse, nämlich die Gleichnisse beantworten uns zwei Fragen. Erste Frage, was ist das Wesen des Reiches Gottes, also des Himmelreiches, so wie es bei Matthäus immer genannt wird? Und die zweite Frage, wie komme ich in den Himmel? Diese beiden Fragen stehen bei den Gleichnissen zur Debatte. Darum geht es. Und die Wirkung der Gleichnisse wird uns auch hier gezeigt. Die Wirkung der Gleichnisse wird so sein, dass diejenigen, die schon auf der Spur sind, die schon eine ganze Menge verstanden haben und Informationen haben wollen, sie werden noch mehr gesegnet, sie werden noch viel mehr Informationen bekommen und sie werden es immer besser verstehen. Und die anderen, die so gleichgültig gegenüber dem waren, sich nicht sonderlich dafür interessiert haben, von denen wird das bisschen, was sie schon erkannt haben, noch von ihnen genommen, sodass sie nachher gar nichts mehr verstehen. Das kann uns heute Nachmittag auch so gehen. Wir werden vielleicht noch mehr verstehen und das wird uns zum Handeln anregen, oder wir werden ganz frustriert nach Hause gehen. Das kann sein. Das ist die Wirkung der Gleichnisse. So hat der Jesus das gesagt. So können wir jetzt schon festhalten, dieses Gleichnis, von dem wir eben gehört haben, wird also ganz zentral über den Himmel reden. Das ist das Thema dieses Gleichnisses, obwohl das Wort überhaupt nicht vorkommt. Aber es ist ein Gleichnis über den Himmel. Die verschiedenen Gleichnisse erzählen uns ganz bestimmte Aspekte des Himmelreiches. Sodass wir, wenn wir die alle zusammennehmen, dass wir viele Facetten des Himmelreiches erfahren. Es ist klar, der einzige Weg zum Himmel ist der Herr Jesus selbst. Es gibt keinen anderen Weg. Das wollen wir deutlich markieren. Das muss auch deutlich gesagt werden. Es muss auch immer wieder neu gesagt werden, dass das Ja nicht aus unserem Gedächtnis entschwindet. Das muss ganz tief und fest in uns eingegraben sein, dass wir wissen, nur durch ihn werden wir das Himmelreich erreichen. Niemals anders, durch nichts, durch gar nichts. Nicht durch gute Taten, nicht durch Religion, durch gute Werke oder irgendetwas, was der Mensch sich ausgedacht hat, sondern nur allein durch den Herrn Jesus. Aber der Jesus hat auch gesagt, ringet darum, dass ihr in das Reich Gottes eingeht. Und das, wie das Ringen aussieht, und das erzählen uns nun die verschiedenen Gleichnisse. Bei dem Gleichnis vom Schatz im Acker, da wird ein Aspekt zum Ausdruck gebracht, dass wir das Himmelreich nicht irgendwie so auf der Straße finden. Ja, und schon gar nicht auf der Autobahn. Da liegt kein Himmelreich. Auf das Himmelreich stößt man nur mal gelegentlich. Hier und da. Dann entdecken wir das. Und dann ist die Frage, was tun wir damit? Packen wir zu? In dem Augenblick? Ist das der Augenblick, wo wir es packen? Oder wie machen wir es? Oder machen wir es vielleicht so, wie dieser Landmann, der diesen Schatz entdeckt? Der hat ja zwei Möglichkeiten. Entweder fährt er herum und sagt, jetzt muss ich meine Spur verändern. Einmal rumziehen, dass ich mein Feierabend alles fertig kriege. Oder der packt den Schatz, der hebt ihn und sagt, was für ein Reichtum. Lass doch Flug, Flug sein. Ist doch nicht mein Thema mehr. Jetzt habe ich ausgesorgt. Alles gefunden. Das sind die Chancen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und darauf möchte dieses Gleichnis vom Schatz im Acker aufmerksam machen. Du findest diesen Schatz an einem Tag und dann greife zu. So ging es mir auch eines Tages. Es war 1972, bei uns im Briefkasten lag ein Zettel zu einer Evangelisation. Die Themen interessierten mich, denke, da gehst du mal hin. Und dann ging ich zunächst alleine hin, war ganz erstaunt, was der Mann dort sagte. Er kam aus Kanada und der hat eine Botschaft. Ich denke, meine Güte, was der hier alles so sagt, nicht? Und ich war angerührt. Und dann ging ich nach Hause und habe ich gesagt zu meiner Frau, morgen müssen wir beide dorthin. Da ist ein Mann, der sagt etwas, das ist ungeheuerlich. Und dann kam meine Frau auch mit. Und dann an dem Abend sind wir beide nach vorne gegangen. Haben dann eine Entscheidung getroffen. Warum? Weil das ein Schatz war. Ein Schatz im Acker, den muss man zupacken. Das ist es. Da stoßen wir nicht alle Tage drauf. Ein anderes Gleichnis spricht von einem Kaufmann, der eine kostbare Perle suchte. Der wusste darum, der wusste, es gibt eine solche Perle, nur ich habe sie nicht. Und er macht sich auf die Suche und guckt hier und da an allen möglichen Läden, guckt er vorbei, der reist um die Welt. Wo gibt es diese kostbare Perle? Er wusste darum. Und er macht sich auf den Weg und er findet sie. Das ist großartig. So kann es uns auch gehen. Vielleicht sind wir schon lange auf der Suche gewesen nach dieser köstlichen Perle, der teuersten überhaupt. Und dann finden wir sie und wir finden sie letztlich nur in Jesus. Alles andere ist minderwertige Qualität. Ramsch, einzige Wort richtig dafür. Nur Jesus, das ist Qualität. Das ist die Perle überhaupt. Die brauchen wir. Dann ist das andere Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da wird uns gesagt, das Vaterhaus, der Himmel ist ein Vaterhaus. Und dort haben wir wirklich Heimat. Das ist die einzige Stelle, wo wir wirklich Heimat haben. Sonst haben wir hier nirgends in dieser Welt Heimat. Ich habe neulich schon erzählt, da waren wir an dem Ort, wo ich geboren bin, in Rheineck, ein ganz, ganz kleines Kaff, da im fernen Ostpreußen. Und dann dachte ich, als wir in Russland evangelisierten, da musst du unbedingt mal hin. Du musst mal gesehen haben, wo deine Wiege stand. Dein Körbchen, ich habe ja gar keine Wiege gehabt. Muss ich doch mal sehen. Und dann wurde mir klar, dann auf einmal haben wir gesehen, es existierte absolut nichts mehr von dem ganzen Dorf. Das ist vollständig abgetragen worden, das ist alles Steppe, weite Steppe, nichts zu finden, gar nichts. Und da habe ich gemerkt, daran wurde mir das deutlich, das war mal Heimat. Jetzt ist das Steppe, wo Fuchs und Hase sich gut Nacht sahen. Habe ich dann abends in Königsberg den Leuten gesagt, ich sage, jetzt seid ihr hier in Ostpreußen. Aber es ist auch nicht eure Heimat. Habt ihr auch nur jetzt gekriegt. Aber ihr braucht die ewige Heimat. Und darum macht euer Leben fest bei Jesus. Da habt ihr wirklich Heimat. Und das drückt hier das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus. Dort ist irgendwo Heimat. Beim Vater, bei Gott im Himmel. Und diese Heimat brauchen wir. Sonst sind wir verlorene Leute in Zeit und Ewigkeit. Wir brauchen diesen Himmel. Und was so deutlich rauskommt in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, man muss sich entscheiden dafür. Nur die Moleküle müssen gehorchen, wir nicht. Wir müssen uns frei entscheiden. Und wir haben diese freie Entscheidung, die uns Gott einräumt. Und wir können uns auf den Weg machen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich komme heute und mache das heute fest. Ich habe mich so gefreut, heute Morgen kommt eine junge Frau auf mich zu und sagt, wissen Sie, gestern Abend, das ging mir so durch und durch, ich habe mich dann im Bett bekehrt. Ist das nicht schön? Getroffen. getroffen, gepackt, zugepackt und Ja gesagt. Heute Morgen sagt sie, ich muss Ihnen das nur noch erzählen. Ich sage, da freue ich mich, dann wollen wir noch zusammen dafür beten und dafür danken. Da fand jemand nach Hause. Das ist es. Heimat gefunden, ewige Heimat, durch Entscheidung. Durch die Entscheidung, Herr, hier bin ich, jetzt komme ich. Diesen Gestellungsbefehl nehme ich an. Das ist auch der Ruf für heute Nachmittag, dass wir diesen Ruf annehmen. Und so sagen uns die Gleichnisse verschiedene Aspekte des Himmels. So können wir mit Gewissheit sagen, dieser Text, den wir eben gehört haben aus Lukas 16, ist ein Text über den Himmel, der uns auch etwas Entscheidendes über den Himmel sagen will. Dass es ein Text über den Himmel ist, erkennen wir aus Vers 9. Da heißt es, auf dass sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Das ist nur ein Synonym, nur ein anderes Wort für Himmel oder für Vaterhaus. Die Bibel hat glücklicherweise verschiedene Bezeichnungen dafür, damit wir wissen, worum es wirklich geht. Heimat. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Das soll damit gesagt sein. Wir müssen uns noch zwei Personen anschauen, die in diesem Gleichnis vorkommen. Das eine ist der reiche Mann und dann der Haushalter. Was sind das eigentlich für Leute? Nun, ich will das mal so ein bisschen ausmalen, wie ich mir das vorstelle. Dieser reiche Mann, das ist ein unvorstellbar reicher Mann. Der hat so viel Ländereien dort in Galiläa und wo überall. Das ist alles sein Eigentum. Und er sagt sich, was soll ich da noch auf meinen Ländereien rumsitzen? Ich werde mir Villen bauen, große Villen am Mittelmeer. Ich fange oben an, in Kleinasien, runter die ganze Küste dann, nicht wahr, bis nach Ägypten. Immer eine Villa nach der anderen baut er sich. Reicher Mann, der kann sich es leisten. Macht er. Und dann sagt er, was soll ich da jetzt auf dem Land hingehen und mich da kümmern um jeden einzelnen Pachtvertrag, um was Weizen kostet und Öl kostet? Nein, ich will in der Sonne liegen, dort am Mittelmeer. Und das alles genießen, mein Reichtum. Das ist es, was ich will. So müssen wir uns den Mann vorstellen. Und er hat jetzt, damit er mit dem ganzen Kleckerkram nichts mehr zu tun hat, setzt er einen klugen Verwalter ein, einen fähigen Mann, hat er auch gefunden. Diesen Haushalter, von dem hier die Rede ist. Und sagt, pass mal auf, du bekommst hier alle Vollmachten, du hast hier Prokura, Unterschriftsberechtigung, alles, was hier anfällt auf meinen Gütern, das entscheidest du. Aber du entscheidest so in meinem Sinne. Nicht? So, tu das mal. Aber du darfst alles tun. Wenn die Preise sinken, wenn die Preise fallen, das berücksichtige alles. Du hast freie Vollmacht. Du darfst handeln in allen Dingen. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du das kannst. Du hast das Zeug dazu. Und dann lass mich mit diesem ganzen Verwaltungskram und diesem ganzen Personalkram und alles, was damit zusammenhängt, lass mich da absolut in Ruhe. Ich will meine Zeit am Mittelmeer haben. Will dort baden gehen können und segeln und was weiß ich alles. Das ist die Situation. Und der andere hier, der Haushalter, das ist sicher ein sehr kluger Mann, ein sehr pfiffiger Mann, denn der muss schon Übersicht haben über so große Ländereien, der muss all die Preise im Kopf haben, wie das geht, die Pachtverträge, der hat auch Land verpachtet und da läuft so vieles, der muss das alles im Kopf haben. Da gab es noch gar keine Computer zu der Zeit, das musste der alles so abgespeichert haben. Also das war schon ein wirklich pfiffiger Mann. Aber jetzt passiert etwas, was in dieser Welt so häufig passiert. Plötzlich setzt irgendjemand ein Gerücht in die Welt. Und dieses Gerücht kommt an diesen reichen Mann und da wird gesagt, also pass mal auf, du dein Verwalter da, da musst du vorsichtig sein, der betrügt dich vielleicht. Ist aber ein Gerücht, stimmt überhaupt nicht. So steht's in der Bibel. Das steht hier im Konjunktiv. Ein Gerücht hat oft überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es kann schon sein, aber überhaupt nicht. Das steht hier darum auch so in Möglichkeitsform. Jetzt müssen wir noch herauskriegen, in dem Vers 8, wo das steht, und der Herr lobte den ungetreuen Haushalter, dass er klüglich gehandelt hatte. Wer ist das wohl? Dieser Herr, der da lobt. Nun, das müssen wir uns erschließen. Wir haben neulich schon gesagt, durch Schlussfolgerung kommen wir da ganz leicht dran. Wir müssen nur den Vers, den Text zu Ende lesen. Da steht nämlich, denn die Kinder dieser Welt sind untereinander klüger als die Kinder des Lichts. Wer mag wohl sowas sagen? Dieser reiche Mann am Mittelmeer oder der Jesus? Na, eindeutig Jesus. Er spricht hier von den Kindern des Lichtes. Das ist Jesus, der das sagt. Er sagt, guckt euch diesen Mann hier an, wie der handelt. Klug ist er. Er lobt ihn sogar. Er stellt ihn heraus. Also sind wir ganz eindeutig auf der Linie, dieser Mann wird von Jesus gelobt. Das ist natürlich ein besonderes Urteil. Das wünschte ich mir auch. Dass der Jesus einmal sagt, Werner, du bist ganz in Ordnung. Das ist mein größter Wunsch, dass er das sagt. Und ich glaube, das geht uns allen so. Dass wir von dem Herrn Jesus gelobt werden. Es ist gar nicht wichtig, dass uns irgendwelche Leute loben und sagen, du bist ein feiner Kerl, eine tolle Frau oder sonst was. Es ist wichtig, welches Ansehen wir bei Jesus haben, wie wir bei ihm stehen. Und Jesus nun lobt diesen Mann. Der reiche Mann hatte ja auch überhaupt keinen Grund, ihn zu loben. Denn der reiche Mann, dem wurde ja sein Einkommen erniedrigt, weil dieser Mann die Leute zu sich lud und die Verträge gekürzt hat. Das war ja für den reichen Mann ein Nachteil. Da wird der gesagt haben, alter Schlawiner, nicht, was machst du hier? Hat er gar keinen Grund dazu, ihn zu loben. Also das kann er gar nicht sein, das ist schon von vornherein auszuschließen. Dieser Mann, der hier vorkommt, dort als Haushalter, wir lernen ihn immer mehr schätzen. Der ist gut. Der ist auch entschlossen. Und ich möchte auch das Urteil über ihn fällen, der ist völlig okay. Völlig. Da ist überhaupt nichts auszusetzen an dem Mann. Was wollen wir an dem Mann sagen? Was wollen wir diesem Mann einfach nur vorhalten? Betrogen hat er ja überhaupt nicht. Der hat ja noch nicht mal eine schwarze Kasse angelegt. Wir leben ja heute in der Zeit der schwarzen Kassen. Das kannte der nicht. Gab es nicht. Er hätte auch Geld für sich auf die hohe Kante legen können bei der Bank, ein Sonderkonto anlegen können und sagen, na ja, für schlechte Zeiten, nicht wahr, hast du eine ganze Menge beiseite gemacht. Hat er auch nicht gemacht. Gar nichts. Nichts dergleichen. Er hatte gehandelt in seiner Vollmacht. Ihm wurden ja alle Vollmachten übergeben. Der durfte ja alles tun. Alles. Der Chef hatte überhaupt kein Interesse daran, dass der sich um all diese Kinkerlitzchen kümmert. Überhaupt nicht. Das war gar nicht sein Thema. Du handelst, wie du willst. Und das hat immer gut geklappt. Also weiter so. Mach weiter so. Und jetzt kommt das Gerücht, das dahin gebracht wird zu dem Chef. Und jetzt weiß er, sein Chef ist ein knallharter Mann. Wenn der sagt, dass das nicht in Ordnung ist, wenn der seine Meinung ändert, raus, fliegst raus. Das war ihm klar. Es ist nur noch die Frage, bis der angereist ist. Dann schmeißt er ihn raus. Der musste also handeln. Und was macht dieser Mann? Das ist ein Pfiffikus von Format. Die Überschrift ist richtig. Der Mann ist gut. Der lädt nämlich jetzt die Schuldner ein und sagt, Schuldner, kommt mal schön her. Und er macht mit denen so ein Smalltalk erstmal, nicht? Erzählt so alle möglichen Dinge, wie geht's, dies und jenes, nicht? Und sagt, also Leute, ihr bringt eure Schuldscheine aber mit. Und dann fragt er sie, sag mal, wie viel bist du schuldig? Wie viel Schuld hast du? Und dann zählen die auf, ja, so und so viel. 100 Tonnen Öl. Da sagt er, schreib flugs 50. Und du schreib 80, nicht 100 Tonnen, 80 nur, 50. Und die anderen kommen auch und entsprechend runter. Was macht er auf diese Weise? Handelt er legal oder illegal? Völlig legal. Er hat Prokura, er hat alle Vollmachten bekommen und so kann er die Schuldner laden. Er kann sie laden und sagen, also Leute, die Preise für Weizen sind so stark gestiegen, ich muss das um 100% erhöhen. Mein Chef will eine neue Villa bauen, da müssen wir einfach was für tun. Also nicht 100, doppelte schreiben wir. Hätte er machen können. Er kann aber auch sagen, die Hälfte. Er hat alle Vollmachten und diese seine Vollmachten nutzt er aus. Warum? Um sich Freunde zu schaffen. Und er weiß, wenn er entlassen wird, ja, wo kriegst du das nächste Frühstück? Ja, dann gehe ich zu dem ersten Schuldner hin. Mit sagen, weißt du, ich habe einen hängenden Magen. Du wirst sicher ein gutes Frühstück haben, so wie ich es heute Morgen auch gehabt habe. Und so wird er dann auch da geladen werden. Und dann wird er sagen, ja, jetzt ist Mittagszeit, wo gehst du da hin? Jetzt gehst du hin zu dem Mann hin mit dem Weizen. Wo der Weizen gesenkt. Und der wird sagen, ach, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr habt mir so geholfen mit den Schulden, ich bin ja so... jetzt so fein raus. Und dann sagt er, ja, es ist Mittagszeit, nicht wahr? Komm mal vorbei, nicht? Wir haben gerade ein dickes Kotelett, nicht wahr? Alles, komm mal dazu. Und da ist der, kann der gehen von einem zum anderen, nicht wahr? Was hat dieser Mann gemacht? Der hat vorgesagt. Das war ein kluger Mann. Dem passiert gar nichts, wenn der jetzt entlassen wird. Und er hat völlig legal innerhalb seiner Geschäftsmöglichkeiten gehandelt. Da gab es keine schwarzen Kassen, da gab es gar nichts. Und ich würde sogar sagen, moralisch gesehen, hatte er sogar ein Anrecht, das zu tun. Denn er hat jahrelang diesem Chef so viel Geld erwirtschaftet, dass der eine Villa nach der anderen bauen konnte. Jetzt, wo er in Not und Bedrängnis ist, ist es ganz legal, würde ich sagen, nachdem er so viel in seinen Diensten stand, dass er für sein Überleben sorgt, weil er so viel erwirtschaftet hat. Das müsste man eigentlich zugestehen. Also halten wir fest, dieser Mann ist super. Jetzt haben wir noch ein Problem an diesem Text, dass hier steht, der ungerechte Haushalter. Das schmeckt uns noch nicht ganz so. Dieser ungerechte Haushalter. Warum das? Nun, da müssen wir bedenken, es kommt immer darauf an, wenn jemand einen als ungerecht oder schlecht oder wie bezeichnet, wer sagt das? Wer hat das gesagt? Wenn das Jesus sagt, dann wissen wir, es ist alles abgedeckt, dass es okay ist. Wenn Jesus das sagt, dann wissen wir, dieser Mann hat darin nicht gesündigt. Jesus hat nie, wir können das ganze Testament, Neue Testament durchlesen, von vorne bis hinten, niemals hat der Jesus eine Sünde gut geheißen, nie. Er hat jede Sünde als Sünde markiert, auch der Sünderin, als man sie erwischte, gerade beim Ehebruch, was wirklich Sünde war. Dann fragt er, haben die anderen dich verurteilt? Nein, keiner, sie waren alle gegangen. Und dann sagte er, ich verurteile dich auch nicht. Aber jetzt kam der entscheidende Nachsatz. Sündige hinfort nicht mehr. Der Jesus nimmt die Sünder an, er vergibt ihnen die Sünde, aber er hasst auch die Sünde und sagt, jetzt sündige nicht mehr. Bei dem Haushalter hier, der ist vollkommen okay aus der Sicht Jesu. Darum ist er aus der Sicht Jesu auch gar nicht ungerecht. Aber aus der Sicht des reichen Mannes sehr wohl. Und so ist das in dieser Welt auch. Wir müssen immer die Frage stellen, wie ist das eigentlich? Heutzutage gibt es eine ganze Reihe von Nobelpreisträgern in dieser Welt, die groß geehrt werden. Warum? Weil sie den Menschen erklären, dass diese Welt ohne Schöpfer, ohne alles im Rahmen der Evolution von ganz allein entstanden ist. Dafür kriegt man heute einen Nobelpreis. Das ist doch furchtbar. Aber sie werden groß geehrt in dieser Welt. Aber wie sieht die Sache bei Gott aus? Gott sagt dazu, und sein Urteil finden wir auch in der Bibel, im Psalm 14, Vers 1, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts und sind ein Greuel in ihrem Wesen. Trotz Nobelpreis, alles was sie haben, 7 Doktortitel, spielt alles keine Rolle. Ein Greuel vor Gott. Wenn sie das auflösen, was der Schöpfer gesagt und gemacht hat, dann ist das furchtbar. Wir sehen, die Urteile können weit auseinanderliegen. Wir Menschen huldigen solche Leute und kriegen dicke Preise, die gegen Gott sind. Und Gott lacht ihrer, so heißt es auch in dem Psalm. Weil sie völlig daneben liegen mit dem, was sie sagen und was sie tun. Und so auch hier. Das Urteil Jesu macht diesen Mann völlig okay. Bei Jesus ist er recht angesehen. Jetzt müssen wir uns nochmal die Tat dieses Mannes ansehen, dieses Haushalters. Was macht er eigentlich? Er erfährt davon, dass er nun wohl bald entlassen wird. Und jetzt sehen wir, sein Amt geht dahin. Jetzt handelt dieser Mann in 2 Punkten. Erstens, er handelt klug und zweitens, er handelt schnell. Beides ist jetzt dran, beides ist wichtig. Klug und schnell zu handeln. Er erfasst seine Notsituation, in der er gerade steht, die bevorstehende Entfernung aus seinem Amt. Er sagt, mein Herr nimmt das Amt von mir. Das ist also in Gegenwartsform ausgedrückt, also jetzt augenblicklich, kurz bevor steht das. Jetzt muss er schnell handeln. Und er überlegt sich so im Selbstgespräch, das wird uns mitgeteilt, was er überlegt. Und er sagt, ja, harte Arbeit, nee, keine Lust, gibt Schwielen, nicht? Mach ich nicht. Betteln? Ach, nee, ist auch nicht das Richtige. Da so am Straßenrand sitzen und Hut hinlegen. Nein, das will ich nicht. Also,
Er entscheidet sich sofort, das will ich nicht. Es ist gut, wenn wir das wüssten, wenn wir sagen, wir könnten immer, das will ich nicht, aber das will ich. Wir haben ja einen Willen bekommen. In seiner bedrängten Lage sucht er einen Ausweg und er findet eine sehr kluge Lösung. Und in seinem Selbstgespräch sagt er, ich weiß wohl, was ich tun will. Er hat nämlich einen Plan, sich Versorger zu verschaffen. Er sorgt vor für die Zukunft. Und dann lädt er diese Leute ein und dann macht er diese Sache, macht sich auf diese Weise Freunde. Wir hatten am Anfang gesagt, dieses Gleichnis hat mit dem Himmelreich zu tun. Dieses Gleichnis zeigt uns etwas ganz Wesentliches über den Himmel, nämlich wir alle brauchen eine ewige Bleibe. Wo werden wir in Ewigkeit sein? Dieser Mann hat das klar erkannt. Löst die Frage der Zukunft. Und so gilt das für uns, wo werde ich bleiben, wenn diese meine Zeit hier auf der Erde abgelaufen ist? Was mache ich dann? Der Tod kommt gewiss. Diese Uhr, die hier unsere irdische Zeit misst, geht mit mathematischer Pünktlichkeit auf den letzten Tag zu. Wo bin ich dann? Das ist die Frage, die hier ansteht. Wenn die Zeit abläuft, wo werde ich dann sein? Es kommt darauf an, dass ich in der restlichen verbleibenden Zeit klug handle. Sehr klug handle. Welche Lösung gibt es? Und die schönste Lösung wäre, wenn wir genauso denken wie dieser Mann und wenn wir sagen, ewig verloren gehen möchte ich nicht. Ich habe keine Lust, ewig in der Hölle zu sein. So wie das Chris Howland neulich sagte. Er sagte, er möchte lieber in der Hölle sein, denn dort sind auch alle seine Freunde. Der wird sich gewaltig irren, wenn der dort ankommt. Da sind gar keine Freunde mehr. In der Hölle gibt es keine Freunde. Da gibt es nur noch Feinde. Da gibt es nur noch Hass. Hass bis zu einem so stark eskaliert, wie es hier in dieser Welt überhaupt nicht möglich ist. Das wird in der Hölle sein. In der Hölle wird man die Freunde auch nicht wiederfinden. Das ist nämlich absolut dunkel. Es ist Finsternis, sagt die Bibel. Wie soll ich die Freunde finden? Und wenn ich sie finde, die werden nur auf einen rumhacken. Wird man gar nicht mit denen zusammenkommen wollen. Der irrt sich. Und wenn er meint, dass er dort beim Skat und Bier, nicht wahr, dort sitzen kann, da gibt's kein Bier in der Hölle, auch kein Wasser, gar nichts. Es ist schrecklich an diesem Ort. Und so muss unser Selbstgespräch jetzt auch so sein. Ich will nicht am Ort der Verlorenheit sein, so wie dieser auch sein Selbstgespräch wird. Da will ich niemals hin, bloß nicht dorthin. Aber was kann ich tun? Es gibt einen Ausweg von der Hölle. Das ist der Himmel. Und das ist das Ziel, das Gott gesetzt hat, das er uns gegeben hat und das er uns ruft und einlädt. Komm, 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 jeder kann kommen. Ich habe mich gefreut hier in diesen Tagen, wo so viele Missionsgesellschaften vorgestellt wurden, die in der Mission tätig sind. Die einen in Slowenien, die anderen in Mali und wo überall wirken die. Ist das nicht herrlich? Überall erkennt jemand seinen Missionsplatz, seinen Ort, wo er wirkt, um andere Menschen zu rufen, dass sie kommen können. Es ist noch Platz im Himmelreich. Das ist die Botschaft, auch von heute. Es ist noch Platz da. Die Plätze sind noch nicht alle belegt. Es ist erstaunlich. Die Bibel sagt uns, es gibt eine ganz genaue Anzahl von Plätzen. Das interessiert mich natürlich als Informatiker, wie viele Plätze das sind. Aber die Bibel verrät sie uns nicht. Aber es ist eine feste Zahl und wir haben diese Chance, diesen festen Platz heute zu belegen. Diese freien Plätze, die es noch gibt. Und auch den jungen Leuten, die hinausgehen in diese Welt und die Botschaft sagen, ruft die Menschen, es gibt noch freie Plätze. Ihr könnt ganz ungeniert alle möglichen Leute rufen und sagen, ihr kriegt ganz gewiss noch einen Platz. Noch möglich. Ist das nicht eine wunderbare Zeit, in der wir leben? Viele klagen so über unsere Zeit. Ich finde, wir leben in einer wunderbaren Zeit. Ich möchte gar nicht zu anderer Zeit leben. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, mit den vielen offenen Türen, die wir haben, wo wir hingehen können und wo überall Menschen da sind, die sich rufen lassen. Wunderbar ist das. Es kommt aber auch darauf an, wie wir hier aus dem Gleichnis sehen, wir müssen schnell handeln. Wir können die Sache mit Gott nicht aufschieben, nicht auf die lange Bank schieben. Das wäre schlimm. Dass wir sagen, also ich habe das mal irgendwo so gehört und ich habe das vielleicht auch mal angenommen, aber jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, jetzt mache ich wieder all die alten Dinge, die ich so eigentlich wollte, die so mir eigentlich naheliegen. Dann kann es uns passieren wie diesen 10 Jungfrauen, wo die Hälfte überhaupt nicht mehr am Ball war. Die sind längst ihren eigenen Ideen nachgegangen. Und dann kommt der Herr und sie sind nicht bereit. Und sie sind verloren. Da beißt keiner aus dem Faden ab. Der Herr ist sehr präzise und sehr genau in dem, was er sagt. Sie waren nicht bereit und damit waren sie weg vom Fenster. Das hat auch seinen Ernst. Aber es hat auch seine Freude, dass wir ganz mit ganzem Herzen dabei sein können an einer Sache, und wo wir sehen, das, was wir wirken, das hat Ewigkeitsfrucht. Das ist bleibend. Am letzten Tag, am Tag der Ewigkeit, wird aus unserem Leben nichts mehr übrig bleiben, als das, was wir gewirkt haben für den Herrn Jesus. Aber das hat eine unvorstellbare Wirkung, das hat ewige Wirkung. Und selbst wenn wir jemand nur ein Glas kalten Wassers weitergereicht haben, der Jesus sagt, ich werde es euch in Ewigkeit lohnen. Ist das nicht ein Herr, ein Großzügiger? Kann er sich leisten? Der kann sich leisten, jedes Gläschen Wasser zu belohnen. Was muss der reich sein? Leute, lasst euch aufrufen, schafft für den Herrn, es hat Ewigkeitsfrucht. Das ist unvergänglich. Und wenn ihr euch 7 Villen am Mittelmeer baut, das ist absolut wertlos. Oder noch ein Segelboot dazu, ist absolut wertlos. Ich habe nichts dagegen, wenn das einer macht. Nur, wir müssen wissen, für die Ewigkeit ist die Bedeutung gleich Null. Gleich Null. Aber was wir für ihn tun, das ist bleibend und das ist schön. Wir haben gesehen hier einen Mann, der klug gehandelt hat. Ich möchte uns 2 Beispiele nennen von klugem und einen von dummem Handeln. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt ein junger Mann auf mich zu. Ich freue mich immer, wenn die Leute mit solchen Fragen kommen. Und dieser junge Mann, ich würde sagen, nach all den Fragen, die mir je gestellt worden sind, das war vielleicht die allerbeste Frage überhaupt. Die ist aber bei mir hängen geblieben. Dieser junge Mann kam mit einem Zettel, da hatte er 5 Fragen aufgeschrieben nach dem Vortrag. Er sagte, können Sie mir diese 5 Fragen beantworten? So, ich will es versuchen, mal gucken. Ich habe die anderen 4 Fragen längst vergessen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was der alles wissen wollte. Aber die eine Frage, die war so genau, so präzise, die traf so den Kern der Sache, die werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Der hat nämlich Folgendes gesagt. Er sagte, warum kann Gott nicht alle Menschen, so wie sie sind, in seinen Himmel nehmen? Denn Gott ist ja allmächtig und er behauptet von sich, er ist die Liebe. Warum dieses Ganze, dieser Aufwand mit dem Kreuz und all das, was man nachher doch gar nicht richtig versteht? Er sagt, warum das alles? Da kann doch Gott einfach mal ganz locker sagen, Leute, kommt doch mal alle rein. Der Himmel ist groß genug, alle Mann hinein. Fertig. Ich sage, Sie haben eine wunderbare Frage gestellt. Diese Frage kann man sehr gut beantworten, sagt ihm. Schauen Sie mal, sage ich, schauen Sie sich diese Welt an. Diese Welt ist total im Eimer. 2 Weltkriege im vergangenen Jahrhundert, 44% Ehescheidungen in Deutschland. Und in anderen Ländern sieht es nicht besser aus. Wie viel Zank und Streit, Mobbing an den Arbeitsplätzen und was es alles so gibt in dieser Welt. Und ich sage, wie ist das entstanden? Aus einer einzigen Sünde. Nicht 1000 Sünden oder 500 oder 7000. Eine einzige Sünde hat das bewirkt. Die Sünde hat eine so zerstörende Kraft, dass sie alles kaputt macht. Sie zerstört alles. Die ganze Welt wird zerstört durch die Sünde. Ich sage, nur stellen Sie sich einmal vor, wenn Gott einen einzigen Menschen in seinen Himmel hineinlässt und mit nur einer einzigen Sünde, jetzt können Sie sich schon überlegen, was dann passiert mit dem Himmel. Dann ist der Himmel auch bald im Eimer. Er geht auch kaputt. Von der Sünde geht alles kaputt, auch der Himmel. Das hat er begriffen. Ich sage, sehen Sie, und darum hat Gott einen unvorstellbar großen Aufwand gemacht, um Sünde zu löschen. Und das geht nicht billiger als durch das Kreuz Jesu, durch das Blut Jesu, das vergossen wird, wo der Schöpfer selber stirbt. Es musste so ein gewaltig hoher Preis gezahlt werden für die Sünde, damit sie beseitigt werden kann, damit wir in den Himmel kommen können. Das hat er begriffen. Er hat gesagt, dann bekehre ich mich sofort. Auf der Stelle. Der hat sich auf der Stelle bekehrt. Er hat gesagt, wenn das so ist, ich will auch dorthin. Ist das nicht herrlich? Wenn jemand das begreift, wenn wir die Fragen haben, wir müssen unsere Fragen stellen und wir brauchen eine Antwort auf unsere Fragen. Das ist so wichtig. Aber dann auch handeln. Bitte sofort handeln dann, wenn uns diese Frage beantwortet ist, die uns brennt auf den Nägeln. Das war so wunderbar bei diesem Mann. Das war ein kluger Mann. Und nun ein Dummer. Das war eine Frau. bitte um Entschuldigung. Ich konnte keine Geschlechtsumwandlung vornehmen. Es war eine Frau. Sage nichts damit gegen Frauen, dass ich ja nicht falsch verstanden werde. Aber die kommt zu mir und sagte, wissen Sie, ich habe heute Ihren Vortrag gehört, aber ich will Ihnen sagen, ich werde mich nicht bekehren. Und ich sagte, das finde ich aber merkwürdig. Haben Sie irgendetwas nicht verstanden? Nein, sagt sie, ich habe alles verstanden, das war klar. Darum ging es nicht. Aber sagt sie, ich werde mich auf keinen Fall bekehren. Ich sage, warum denn das nun nicht? Das erklären Sie mir bitte mal. Ja, sagt sie, wissen Sie, vor kurzem ist meine Mutter gestorben. Meine Mutter hat überhaupt nicht geglaubt. Die ist damit in der Hölle. Ich habe eine große Liebe zu meiner Mutter. Und ich will dorthin, wo meine Mutter ist. Dann gehe ich auch in die Hölle. Da habe ich ihr Folgendes gesagt daraufhin. Erstens einmal können Sie das überhaupt nicht beurteilen, wie das wirklich ist. Ich sage, stellen wir uns einmal vor, diesen einen Mann am Kreuz, den Jesus in letzter Sekunde gerettet hat. Ich stelle mir mal vor, die Mutter dieses Mannes. Was hat diese Mutter wohl gedacht von ihrem Sohn? Das ist ein Verbrecher, nicht? Mörder, was der auch war, nicht? Und so kannte die Mutter diesen Sohn, nicht? Mütter kennen doch ihre Söhne. Und so wusste die genau, wie der dachte, wie der lebte, wie der handelte. Und die war ganz gewiss, das ist ein Mann für die Hölle. Nun hörte sie davon, dass er gekreuzigt wird. Naja, jetzt ist sogar sein Verbrechen noch besiegelt, also der ist mit Sicherheit in der Hölle. Ja, erste, da kam Jesus zwischen. Der ruft Jesus an und Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist die Kraft des Evangeliums. Das kann in letzter Minute geschehen. Das ist kein Freibrief. Da möchte ich vorwarnen. Aber so geschah das. Und dann habe ich ihr ein zweites gesagt. Ich sage, stellen Sie sich vor, in der Hölle. In der Hölle gibt es keine Familienzusammenführung. Es ist ein Irrtum, wenn Sie meinen, dass Sie in der Hölle mit Ihrer Mutter zusammengeführt werden. Niemals. Gibt's überhaupt nicht. In der Hölle gibt es überhaupt nichts Positives mehr. Es ist alles so schrecklich und so schlimm. Nichts, was Sie sich da wünschen, wird dort sein. Dann habe ich ihr gesagt, durchbrechen Sie diese schreckliche Kette, dass Sie rauskommen aus der Linie der Hölle. Es ist doch einer da, der Sie rettet. Dieser Jesus ruft uns doch. Wir können doch alle kommen. Durchbrechen Sie das. Bekehren Sie sich. Und dann sagen Sie Ihren Kindern das Evangelium. Und dann werden auch Ihre Kinder im Himmel kommen. Dann sind Sie, da werden Sie dann zusammen sein. Sie und Ihre Kinder und Ihre Familie und all die Leute, die Sie sonst noch zu Jesus führen. Tun Sie das. Ich weiß nicht, wie sie dann gehandelt hat. Wir merken also, wir stehen vor einer großen Alternative. Wir müssen uns entscheiden. Wenn wir uns nicht entscheiden, haben wir uns auch entschieden. Dann aber dagegen leider. Wir müssen auch schnell handeln, wie wir aus diesem Gleichnis sehen. Das hat der Jesus gesagt. Wenn wir so über den Himmel reden, möchte ich noch ein paar Sätze zum Himmel sagen. Wie der Himmel sein wird, was das ist. Und dazu nehme ich einen Vers aus der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 17. Und da steht ein schöner Vers über den Himmel. Auch dort kommt das Wort Himmel gar nicht vor. Aber es ist ein ganz zentraler Vers über den Himmel. Das macht die Bibel übrigens sehr häufig. Wir werden staunen, wenn wir die Bibel lesen und lesen mal einmal das Neue Testament nur unter dem Gesichtspunkt des Himmels. Wir werden in jedem Kapitel etwas über den Himmel finden, über die Ewigkeit. In jedem Kapitel, überall kommt das vor. Die ganze Bibel redet von der Ewigkeit und von diesem Ruf. Und so lesen wir hier, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein aber steht euer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Das ist ein ganz zentraler Vers über den Himmel. Wir wollen einmal ein bisschen drüber nachdenken. Zunächst einmal ist hier die Rede von dem verborgenen Manna. Als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, da hat Gott das Volk versorgt mit Manna, Speise von Gott, sodass sie durchkamen. Und das waren viele Leute und sie wurden alle versorgt. Und jetzt redet der Jesus und benutzt dieses historische Ereignis und sagt, in der Ewigkeit wird es auch Manna geben. Aber himmlische Speise ist das. Das ist das im Augenblick für uns noch verborgene Manna. Es ist himmlische Speise. Was wird denn die himmlische Speise sein? So für den Ostpreußen Gänseschenkel mit Rotkohl oder Eisbein mit Sauerkraut? Ganz bestimmt nicht. Sondern etwas, was wir noch nie gegessen haben, was wir noch nie gesehen haben. Eine Delikatesse, die wir in dem besten Spezialladen noch nie gesehen haben. Das hat Jesus bereitet für uns als himmlische Speise. Wenn wir in 1. Korinther 2, Vers 9 lesen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben, dann können wir jetzt hinzufügen nach diesem Vers aus Offenbarung 2, Vers 7, was Gott bereitet hat im Himmel an Speise, hat unser Geschmack noch nie gekostet. Noch nie auf dieser Erde. Es wird etwas ganz Außergewöhnliches sein an Geschmack. Und daran sehe ich, im Himmel wird auch gegessen. Na klar, warum nicht? Wird doch nicht abgeschafft. Sehe ich gar keinen Grund drin. Vor allen Dingen, wo es die Bibel auch sagt. Die himmlische Speise wird es geben. Gott stillt dort allen Hunger. Wir werden nie mehr hungrig sein. Es wird dienen zum Fröhlichsein. Und dann staune ich über das, was der Jesus sagt. Er wird sich aufschürzen und wird zu Tische sein bei uns und er wird uns dienen. Ich kann das gar nicht fassen. Der König der Könige, der Herr aller Herren, der am Kreuz war, der das Universum gemacht hat, dieselbe Person bindet sich eine Schürze um und will uns dienen. Was für ein Herr ist das? Was für ein erhabener Herr? Wie kann er das tun? Der muss eine unvorstellbare Liebe haben zu uns, dass er so etwas tut und uns so willkommen heißt in seinem Reich. Und das wird auch zum Ausdruck gebracht durch den weißen Stein. Was hat das mit dem weißen Stein auf sich? Der weiße Stein hat drei Bedeutungen in der Antike gehabt. Bei Gerichtsverhandlungen bekam man am Ende der Gerichtsverhandlung einen weißen Stein oder einen schwarzen Stein. Der schwarze Stein war Verurteilung, Gefängnis oder Tod. Der weiße Stein war ein Zeichen des Freispruchs. Du bist frei, du bist nicht schuldig, du kannst gehen. Und das drückt hier dieser Text auch in der Offenbarung aus. Wer Jesus hat, der hat Freispruch. Er wird nicht mehr verurteilt. Da ist kein Gericht, das ihn verurteilt zur Verdammnis. Wir sind frei, wenn wir diesen weißen Stein haben. Eine andere Bedeutung war beim Sport, wer dort einen großen Sieg errungen hat, der bekam als Anerkennung eine besondere Ehre. Ihm wurde ein weißes Täfelchen überreicht und dieses weiße Täfelchen, dieser weiße Stein, war die Eintrittskarte für alle zukünftigen Veranstaltungen, wo er freien Zutritt hatte. Konnte einfach rein, er zeigte seinen Stein, komm hinein, nichts zu zahlen. Und das auch wieder ein Bild für den Himmel. Du bist willkommen im Himmel. Wenn du diesen weißen Stein hast, ein herzliches Willkommen. Und die Gastgeber in der Antike, das ist die weitere Bedeutung, wenn sie einen Gast hatten, den sie ganz besonders willkommen heißen wollten und sagen will, also du bist nun ganz besonders ausgezeichnet von all den Gästen, ich freue mich, dass du wirklich gekommen bist, dann bekam der auch den weißen Stein. Das war die höchste Auszeichnung des Willkommenseins. Und so einen weißen Stein in diesem Bild erklärt uns der Jesus, du bist sehr herzlich willkommen. Schön, dass du dich mal entschieden hast und dass du jetzt hier im Himmel bist. Und dann kommt noch etwas bei dem weißen Stein im Himmel, da steht unser Name drauf. Aber da steht, es wird ein neuer Name sein, nicht mehr der alte. Wir werden uns nicht mehr anreden mit dem Namen, wie wir uns jetzt kennen, sondern wir bekommen einen neuen Namen und dieser Name, der spricht für Qualität. Dieser Name, der bezeichnet genau unser Wesen, wer wir sind. Damit ist alles zum Ausdruck gebracht. Und damit kommt der Herr Jesus einer Sache entgegen, die offenbar in allen Menschen steckt. Sie wollen Ehre und Anerkennung. Wenn ich mir das so anschaue, wenn ich die Zeitungen lese, wie viel Orden und Ehrenzeichen gibt es? Da gibt es Tapferkeitsauszeichnungen beim Militär. Da gibt es Nobelpreise für die Wissenschaft. Alle müssen ausgezeichnet werden und jeder will was. Und jetzt hat man den Fußballer des Jahrhunderts gewählt und was man alles macht. Und es werden Schönheitsköniginnen gewählt und Weinköniginnen und was nicht alles für Königinnen gewählt wird. Wir leben von großer, großer Anerkennung. Wir wollen alle anerkannt sein. Ich habe jetzt gelesen, Leonardo DiCaprio, der Hauptdarsteller in dem Film Titanic, der lässt sich jetzt in Bronze gießen. Nicht? Seine ganze Figur, seinen Körper, das will er festhalten. Und dann will er sich jetzt schon ein Denkmal setzen. Ehre, Anerkennung, nicht wahr? Da sehen wir, wie das so überall bei den Leuten da so vorkommt. Und jetzt kommt das Erstaunliche, dass der Herr Jesus diesem Wunsch nachkommt. Er gibt uns einen neuen Namen. Das kennen wir schon von der Bibel her. Bei dem Abraham, der bekam einen neuen Namen, hieß der Abraham. Jakob, der ein Betrüger war, der wurde zu Israel umbenannt. Saulus, der Christenverfolger, der bis aufs Blut die Christen verfolgt hat. Er hat sich bekehrt und er wurde zu einem Paulus. Eine völlige Wandlung dieses Mannes und ein darum ist auch verbunden ein völlig neuer Name damit. Immer wieder taucht der Ruhm auf. Karl der Große, nicht? Das sind die Namen. Friedrich der Große, Otto der Große, na Mensch, ist da auch mal ein Kleiner dabei? Immer der Große, der Große, der Große. In Braunschweig, da haben wir Heinrich der Löwe. Ja, warum dann nicht mal Heinrich die Ameise? In Sachsen, da gab's August den Starken. Warum nicht August die Mücke? Nicht? Wir merken schon, immer dieses Streben, groß und mächtig und so sich darzustellen. Das ist der Wunsch, der offenbar tief in uns drin steckt. Und jetzt schauen wir, hier sehen wir in diesem Text, Jesus gibt uns einen Namen. Nicht Heinrich der Löwe, auch nicht August die Mücke. Wir werden einen Namen bekommen, der noch gar nicht verraten wird. Aber der wird so genau zu unserem Wesen, zu unserer Art, zu unserem Tun, auch zu unserem Handeln passen, wie wir hier gewirkt haben. So einen Namen bekommen wir von Jesus. Und dieser Name, der wird uns ehren. Und zwar in Ewigkeit. In Ewigkeit werden wir diesen Namen tragen. Nie wird dieser Name mehr geändert werden, weil der so vollkommen gegeben ist von Jesus und weil der so individuell auf unsere Person zugeschnitten ist. Wir wissen ja, dass in dieser Welt keine Schneeflocke der anderen gleicht. Das gibt es nicht. Eine Schneeflocke kann sich nicht wiederholen. Das kann man sogar mathematisch beweisen. Das gibt es nicht. Wenn im Winter irgendwo in den Bergen meterhoch Schnee liegt, dann ist keine Schneeflocke der anderen gleich. Und keine Schneeflocke, wenn wir irgendeine hinausnehmen werden, ist irgendeiner anderen vergleichbar, die vor 100 Jahren irgendwo gefallen ist, in den Rocky Mountains oder sonst irgendwo in den Alpen. Gibt es nicht. Jede Schneeflocke ist der anderen verschieden. Das gilt für jedes Eichenblatt und das gilt für uns alle, die wir heute hier sind, sind so viele Menschen. Und jeder ist anders. Jeder. Und so wird auch in der Ewigkeit jeder einen Namen bekommen. Und diesen Namen, den gibt es dann wirklich in der ganzen Ewigkeit nur ein einziges Mal. Es gibt keinen zweiten davon. Weil der Jesus, so individuell wie er uns geschaffen hat und so individuell wie wir gewirkt haben und gelebt haben in diesem Leben, so individuell bekommen wir von ihm einen Namen zugesprochen. Und das wird unser Name in Ewigkeit sein. Und mit diesem Namen wird uns Gott ganz persönlich anrufen. Und auch wir untereinander dann. Da sind wir gespannt, wie wir heißen werden. Es wird, wenn wir den Namen hören, es wird sehr treffend sein. Es wird genau zu uns passen. Wenn wir das hören, dann meine ich, kann man nur noch eins tun. Nein, zwei Dinge will ich sagen. Diesem Herrn augenblicklich folgen, sich sofort auf den Weg machen, Herr Jesus, und sagen, Herr Jesus, ich bin hier, ich will nicht in die Hölle, ich will dort auf keinen Fall hin, ich folge dir, ich komme mit Freuden, ich möchte das alles einmal erleben, diese Herrlichkeit bei dir. Mir hüpft das Herz, ich komme, mit Freuden, weil du mich so grenzenlos liebst, darum komme ich jetzt zu dir. Und nutze das, heute am letzten Tag dieser Missionskonferenz, komme heute zu diesem Jesus. Und mach dein Leben ganz fest. Handle wie dieser Mann im Gleichnis. Handle schnell und handle klug. Das ist wirklich klug, wer so handelt. Und wenn du schon so gehandelt hast und sagst, ja, ich bin bei diesem Jesus, dann ermutige ich dich dazu. Bringe Frucht in diesem Leben. Handle. Das ist auch eine gute Reihenfolge. Vom Denken zum Glauben und dann zum Handeln. Das ist gut. Das Handeln müssen wir ganz dick unterstreichen. Und mit dem Handeln ist gemeint, dass wir in dieser Welt wirken und hier und da, wo es geht, jemanden mitbringen, den Nachbarn oder wen auch immer. Ich habe mich gestern Abend so gefreut, da kam jemand und sagte, ich habe meinen Chef mitgebracht. Und der Chef war mitgekommen, das erste Mal hierher. Und er sagte, ich konnte nicht anders. Ich musste mich entscheiden. Der hat einen Platz im Himmel belegt. Ist das nicht schön? Und dann freue ich mich, wenn so Missionskonferenz gemacht wird. Wenn wir das so tun dürfen, wenn der Herr uns diese Gnade schenkt, dass wir ganz frei und weit rufen können und nicht abgrenzen müssen und sagen, nur die rechte Reihe darf kommen, die anderen nicht. Nein, alles, allen Reihen dürfen sie kommen. Ist doch herrlich, überall. Aus allen Völkern, Stämmen und Nationen, so sagt es der Jesus, dürfen sie kommen. Und wir dürfen ganz weit einladen. Und so lade ich jetzt auch ein, wer sich nicht 100% gewiss ist, dass er bei diesem Jesus Christus ist, der möge kommen, gleich, heute. Handle klug und schnell. Wir wollen beten.